The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue, ja, vorweihnachtliche Woche. Heute ist Montag, der 15. Dezember.
Der Herbst der Reformen wird auch nicht die letzte Jahreszeit sein, in der wir das Land zum Besseren verändern. Es wird sich ein Winter, ein Frühling, ein Sommer, ein nächster Herbst anschließen mit Reformen. Und ich werde jedenfalls genau dafür werben.
Friedrich Merz kann wirklich froh sein, dass er nicht mehr bei BlackRock arbeitet. Wer in der Wirtschaft vollmundig einen Herbst der Reformen ankündigt, um anschließend dem Aufsichtsrat Stagnation zu melden, Stagnation bei gleichzeitiger Expansion von Kosten und Krediten, der blickt in den Abgrund. Er löst kein Stirnrunzeln mehr aus, sondern eine Ad-hoc-Mitteilung. Da hilft es dem Kanzler auch nicht, dass er am Wochenende bei der CSU zu Besuch war und die weltpolitische Lage in den Zeugenstand ruft, um sich, zugespitzt gesagt, nicht mit dem Klein-Klein der Rente aufhalten zu müssen.
Und wir werden eines Tages nicht danach gefragt, und ich sage das hier ganz offen und ehrlich, liebe Freundinnen und Freunde, ob wir die Haltelinie in der deutschen Rentenversicherung für ein Jahr weniger oder ein Jahr länger gehalten haben.
In der Wirtschaft wäre spätestens jetzt der Aufhebungsvertrag fällig. Tja, und da ist es auch nicht mehr weit, dass der Zugangscode zur Chefetage und zum Firmenflieger deaktiviert ist. Bis heute gilt in Wirtschaftskreisen einfach das schlichte Motto des legendären General Electric-Chefs Jack Welch: Hire slow, fire fast. Warum das in der Politik anders läuft, ja, das hat strukturelle Gründe, die Merz nicht zu verantworten hat, aber von denen er heute profitiert. Hier einige der Unterschiede zwischen Wirtschaft und Politik. Grund Nummer 1: Politik belohnt Rhetorik. Wirtschaft will handfeste Resultate. In der Politik hat Rhetorik den Vorrang vor echten Resultaten. Anders ist ja gar nicht zu erklären, dass Angela Merkel 16 Jahre lang für Millionen Menschen schrumpfenden Wohlstand bei verlangsamtem Wachstum lieferte, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden. Nicht mal von den eigenen Leuten. Ihr wirtschaftspolitisches Scheitern wurde nie karrierewirksam. Stattdessen gab es Wohlfühlsprech.
Sie kennen mich und Sie wissen, was ich anpacken möchte und wie ich das mache.
Auch Friedrich Merz versucht seine inländischen Misserfolge durch die Erzählung vom Außenkanzler zu veredeln. Man könnte sagen, Merz ist selbst mehr Merkel, als ihm das recht sein kann. Zweiter Grund: Handlung ohne Haftung. Politik verkauft Narrative, keine harten Fakten. Wer als Vorstandschef mehrere Quartale hintereinander seine Ziele verfehlt, Prognosen revidiert und seine Ankündigung ständig neu einordnet, tja, der löst auch keine Debatte mehr aus, sondern leitet seinen Rückzug ein. Auf ihn wartet im besten Fall eine Abfindung, aber keine zweite Amtszeit. In der Wirtschaft gelten KPIs, sogenannte Key Performance Indicators. Das sind harte Zahlen. Umsatz und Gewinn sind die zwei wichtigsten davon. Ganz anders in der Politik. Sie verlängert selbst dann die Verträge, wenn ein Politiker funktional gescheitert ist. Lars Klingbeil zum Beispiel. Der holte als Parteichef für seine SPD bei der Bundestagswahl 16,4%. Naja, Scholz musste abdanken. Und am Ende wurde, ja, Lars Klingbeil, der Parteichef, befördert. Finanzminister und Vizekanzler. Der Höhepunkt seines Lebens beim schlechtesten Ergebnis, das die SPD je geholt hat.
Lars Klingbeil, Bundesminister der Finanzen.
Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe.
In der Politik gilt: Machtfragen überlagern Sachfragen. Wie das funktioniert, das hat Merz ja mit seiner erzwungenen Kanzlermehrheit zum Rentenpaket eben erst gezeigt. Die Dealstruktur: Substanzverlust gegen Machtgewinn. Überall stand in der Zeitung, Merz hat gewonnen. Dabei hat er eigentlich sich und die Union und ihre Rentenreformambitionen verraten.
Mit Ja haben gestimmt 319. Mit Nein haben gestimmt 225. Enthaltungen gab es 53. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen.
In der Wirtschaft wäre das Ganze undenkbar, da gilt Numbers don't lie, Zahlen lügen nicht. Narrative interessieren in der Chefetage kaum jemand. Noch ein Unterschied, wichtig: Politik rekrutiert ihren Nachwuchs inzestiös, Wirtschaft global. Parteien schauen, das liegt in der Natur der Sache, bei der Neuaufstellung immer nur auf die eigene Mannschaft. Niemand wirbt vom Gegner jemanden ab. Und damit rekrutiert sich der Führungsnachwuchs einer jeden Partei aus dem denkbar kleinsten Talentepool. Jusos, Junge Union, Kreispolitik, jeder kennt jeden. Das wäre so, als wenn der FC Bayern München seinen Nachwuchs nur aus dem eigenen Jugendkader rekrutiert und niemals einen Zukauf von außen tätigen würde. Prognose, das führt nicht auf Dauer zur Meisterschaft. In der Wirtschaft schauen die Aufsichtsräte aber eben genau so wie auch beim Bayern München. Sie gucken nach innen zum Kader und zur Konkurrenz, Real Madrid und all die anderen. Der aktuelle Adidas-Chef zum Beispiel, der wurde vom Konkurrenten Puma geholt, weil die Aufsichtsräte der Meinung waren, bei Puma läuft's besser als bei Adidas. Der starke Mann der Bayer AG, ja, der kommt nicht aus Leverkusen. CEO Bill Anderson stammt aus Texas. Da hat man mal das große Radargerät eingeschaltet und weltweit geguckt. Die Vorstandschefin von Merck, die kommt nicht aus Darmstadt, sondern aus Spanien. Sie heißt Belén Carrillo und ist seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Man nimmt einfach die Besten, die man kriegen kann und nicht den Nächsten, der dran ist. Fazit: CDU und SPD melden immer neue Tiefstände. Bei den Wahlen, aber auch in den Meinungsumfragen. Der DAX dagegen, der deutsche Aktienindex, der performt auf Rekordniveau. Beide Entwicklungen, Parteien runter, DAX hoch, sollte man heute Morgen spaßeshalber mal zusammen denken. Womöglich muss ja unsere Wettbewerbsordnung gar nicht demokratischer, sondern die Demokratie nur wettbewerbsfähiger werden. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Professor Julian Niederrümelin spricht mit mir gleich über seinen neuen Essay Epochenbruch. Dieser Bruch sei schon da, im Hier und Jetzt, sagt er.
Also ich glaube, wir erleben in diesen Jahren jetzt einen Bruch. Da spielt auch die zweite Präsidentschaft Trump eine Rolle.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt hat Neuigkeiten von Google, das nämlich im großen Rennen um die künstliche Intelligenz mächtig aufholt. Carina Mössbauer, unsere Chefreporterin Politik, spricht über den Selenskyj-Besuch im Bundeskanzleramt. Und wir schauen auf einen berühmten Punker, der das für einen Punk Unfassbare erreicht hat. Seinen 70. Geburtstag. Die westliche Illusion der unipolaren Weltherrschaft ist passé. China steigt auf, Russland will Krieg und wir steuern auf eine multipolare Ordnung zu, die so jedenfalls niemand vorhergesagt hat. Professor Julian Niederrümelin nennt das in seinem neuen Essay den Epochenbruch. Professor Niederrümelin war Kulturstaatsminister im Kabinett Schröder und saß im Ethikrat bis 2020. Heute ist er als politischer Philosoph unterwegs. Er schreibt, er spricht, er wirkt. Sein Essay Epochenbruch ist eine Standortbestimmung. Wo stehen wir und wo geht's jetzt eigentlich hin? Ich habe den Philosophen in unser Pioneer-Podcast-Studio eingeladen und wir haben sehr ausführlich gesprochen über seine Sicht auf diese sich ständig verändernde Welt. Die Langfassung dieses Gesprächs, die hören Sie am Wochenende, aber einen wichtigen Auszug hören wir gemeinsam jetzt. Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Professor Niederrümelin.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Ihr neues Buch, Ihr Essay heißt Der Epochenbruch. Worin genau, ganz präzise, besteht dieser Epochenbruch?
Ich vermute, es ist deswegen ein Epochenbruch jetzt in diesen Jahren, weil wir unweigerlich auf eine multipolare Weltordnung zulaufen. Die Zeit, in der der Westen jedenfalls die Illusion hatte, er kann die Regeln im Großen und Ganzen bestimmen und er kann auch die unter Druck setzen, die da nicht mitspielen wollen. Diese Zeit ist definitiv vorbei.
Nun könnte man sagen, das, was wir derzeit erleben, ist ein Epochenwechsel. Ja, China wird eine neue Weltmacht. Russland möchte sich auch nicht so abfinden, wie wir das uns so gedacht haben. Aber ein Epochenwechsel ist noch nicht der Bruch. Die Daten, die Sie genannt haben, hatten ja was zu tun am Ende mit Kriegen, mit Toten, mit vielen, vielen Verletzten. Muss dieser Bruch tatsächlich jetzt sein? Ist das Ihre Prognose, dass wir einen Bruch erleben werden?
Also ich glaube, wir erleben in diesen Jahren jetzt einen Bruch. Da spielt auch die zweite Präsidentschaft Trump eine Rolle. Also es sieht ein bisschen chaotisch aus, aber ich glaube, dahinter steckt doch ein Plan. Der Plan ist, sich zu arrangieren in einer Weise, die die USA als primus inter pares hält, also die größte Großmacht, die selber für sich in Anspruch nimmt, in bestimmten Bereichen eine Kontrolle zu haben, Möglicherweise ist Venezuela ein gefährliches Exempel, was da statuiert werden soll. Auf der anderen Seite anzuerkennen, dass andere Großmächte wie Russland und China auch ihre Interessen haben und man diese anerkennen sollte und mit denen am besten wirtschaftlich kooperieren sollte. Das ist ein wirklich massiver Paradigmenwechsel der US-Außenpolitik und der korrespondiert auffällig mit Botschaften Chinas. Wir wollen ja keine Konflikteskalation, wir wollen Geschäfte machen, wir wollen internationalen Handel treiben, wir mischen uns nicht ein in die innerstaatlichen Verhältnisse anderswo, zum Beispiel in afrikanischen Diktaturen oder sonst wo, mischt ihr euch auch nicht ein. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass diese starke Ausrichtung, wir müssen den Ukraine-Krieg jetzt im Grunde zu allen Kosten beenden, damit erklärt wird, man will diesen Konflikt hier beenden, um diese neue Form einer Globalpolitik zu ermöglichen.
Aber gleichwohl sehe ich viel Kontinuität auch. Hier wird anders gesprochen in Amerika als gehandelt. Dieser Präsident, America First, sagte, aber er hat überall seine Finger im Spiel, nicht nur in Venezuela. Er versucht in Europa einen Frieden herzustellen. Über die Bedingungen wird zu reden sein. Er hat in den Gaza-Konflikt eingegriffen. Er hat in den Iran-Konflikt mit Militär eingegriffen. Er war in Syrien beteiligt. Also er hält sich ja keineswegs raus. Ist das nicht die Fortsetzung dessen, was wir auch bei Bush Vater, um mal weiter zurückzugehen, gesehen haben bei Ronald Reagan? Also durchaus eine interventionistische Außenpolitik, die Amerika sozusagen schon als globalen Player sieht.
Also ich interpretiere das nicht als Kontinuität, sondern schon als Bruch. Ich meine, Bush Senior ist ein interessanter Hinweis, weil das war der letzte Realist in den internationalen Beziehungen in den USA. Und zu Teilen kehrt Trump, ohne es vielleicht bewusst zu machen, auf ein realistisches Paradigma von Außenpolitik zurück. Realisten gehen davon aus, es gibt Interessen. Wir müssen uns irgendwie arrangieren mit den Interessen und wir müssen unsere eigenen Interessen verfolgen. Und das werden die anderen auch tun. Grob gesagt, das war Bush Senior.
Und Militär spielt immer eine Rolle?
Spielt eine Rolle. Ich glaube trotzdem, dass der Bruch tiefer geht. Diese Friedensbemühungen haben, glaube ich, zwei Motive. Das eine ist die Eitelkeit, der möchte halt Friedensnobelpreisträger werden. Das wird er vielleicht auch werden, wenn das so weitergeht.
Was ja ein ehrenwertes Ziel ist.
Absolut ehrenwert. Und das andere ist ganz nüchtern. Diese Kriege binden Kräfte, binden Aufmerksamkeit. Und wo sie beendet sind, kann man sich rausziehen. Das heißt also, wer raus will aus solchen Verwicklungen, der muss dafür sorgen, dass das nicht eskaliert. Und das erklärt wiederum auch dieses starke Engagement, jetzt doch irgendwie noch einen Frieden im Ukraine-Krieg hinzubekommen.
Gleichzeitig sagen Sie ja, dass der Westen nicht so ganz unschuldig ist an dem völkerrechtswidrigen Überfall auf die Ukraine. Das bleibt ja auf jeden Fall richtig. Aber die Vorgeschichte der NATO-Osterweiterung war nicht Trump. Das waren die genannten sehr friedliebenden Herren, auch Obama, auch Clinton und andere. Das ist ja ein Prozess, der ging über mehrere Dekaden tatsächlich dieses Ranrücken an Russland, das dann zu was geführt hat, sagen Sie?
Also die Vorgeschichte ist nun mal einfach die, übrigens hoch umstritten, auch innerhalb der USA. Soll man diesen unipolaren Moment, also die Stärke dieser einen übrig gebliebenen Supermacht, die vorherige Sowjetunion und dann Russland, erstmal im freien Fall, auch ökonomisch, sozial, auch militärisch, technologisch. Und das Tollste, was man nachlesen kann, ist sozusagen das Handbuch dieser Politik. Das ist von Brzezinski, The Grand Chessboard, wo ausdrücklich gesagt wird, das wird nur gelingen, wenn man das ganze Umfeld Russlands in den Westen hinüberzieht, insbesondere die Ukraine. Er widmet ein ganzes Kapitel, das ist 1997 publiziert worden,
ja.
Also vor geraumer Zeit. Aber Brzezinski ist nur die Spitze des Eisbergs. Darunter verbirgt sich diese neokonservative Agenda.
Ein Triumphalismus nennen Sie das ja auch.
Triumphalismus, die unter anderem sagt, keine Einbindung in internationale Rechtsordnung, keine Mitgliedschaft im Internationalen Strafgerichtshof, keine Klimaabkommen unterzeichnen und so weiter. Das heißt also, die neokonservative Agenda war Ellbogenfreiheit für die einzige verbliebene Supermacht, Konkurrenten klein halten, Russland jetzt nutzen, die Gelegenheit, Russland klein zu kriegen, zu nutzen und zugleich sich vorzubereiten auf die wahrscheinliche große Auseinandersetzung mit China, bis hin zu absurden Szenarien, nukleare Erstschlagskapazität, gegenüber China.
Also wie kommen wir da raus, dass dieser Epochenbruch, den Sie beschreiben, dann doch vielleicht, ich will das hoffen nicht aufgeben, doch nicht zu einem Bruch führt im Sinne Bruch in Richtung Krieg, Abbruch aller friedlichen Zusammenlebens in Europa?
Also ich plädiere in diesem Buch sehr stark für eine ethisch fundierte Realpolitik, Rückkehr zur Realpolitik der Friedenssicherung. Es gibt russische legitime Sicherheitsinteressen. Es gibt legitime Interessen der russischen Minderheiten. Warum sollen nicht unter internationaler Ägide Referenden stattfinden in diesen Gebieten, die jetzt umstritten sind, was die Zugehörigkeit angeht? Unter internationaler Ägide, zum Beispiel der Vereinten Nationen. Ich habe in einer Publikation Horribile Dictu sogar gesagt, wenn man das einbettet in Rüstungskontrollabkommen, eine europäische Sicherheitsarchitektur, natürlich mit Russland, man kann nicht sagen, wir verhandeln mit denen nicht, ja, natürlich mit Russland zu entwickeln, dann könnte ich mir sogar eine NATO-Mitgliedschaft der Rest-Ukraine, wenn man das jetzt so benennen will, also ohne diese 20%, die wahrscheinlich nicht mehr zurückkehren werden, Krim und die Ostgebiete, sogar das könnte ich mir vorstellen als absolute Sicherung gegen einen erneuten russischen Angriff. Oder man findet eine analoge Lösung. Aber die Hauptthese dieses Buches ist, wir müssen uns auf eine multipolare Weltordnung einrichten. Offen ist aber, ist das eine Addition von Hegemonien, wo in bestimmten Bereichen immer China oder Russland oder die USA das Sagen haben? Oder ist das Vorbild westfälischer Friede, ein Verhältnis auf Augenhöhe? Staaten agieren miteinander respektvoll und ohne Einmischung in innere Angelegenheiten. Und wir entwickeln wieder einen Rahmen, innerhalb dessen die großen Menschheitsaufgaben. Ja, dazu gehört natürlich Artenvielfalt, Klimawandel, ökonomische, soziale Entwicklung der Welt, wieder eine gute Zukunft haben können.
Aber da sind wir ja nicht, Herr Niederrübelin, denn Sie schreiben ja auch, wir haben es mit einem gefährlichen Realitätsverlust zu tun, und zwar auf Seiten des Westens auch. Wo ist dieser Realitätsverlust zu Hause? Ist Trump tatsächlich von Realitätsverlust befallen oder ist er nicht einer der wenigen Realpolitiker in diesem Spiel? Oder ist Zelensky von diesem Realitätsverlust befallen oder unsere eigenen Leute, Merz und Co.?
Also der Realitätsverlust zeigt sich vor allem darin, dass immer noch, vor allem in europäischen Ländern, vor allem bei der Coalition of the Willing, wie das ja gefährlicherweise heißt, Coalition of the Willing hat ja auch den Zweiten Irakkrieg befürwortet, das war ja der Terminus damals, dass dort die Vorstellung ist, wenn wir nur genug getan hätten oder jetzt noch tun, dann kann die Ukraine siegen gegenüber Russland. Das ist ein Teil des Realitätsverlustes.
Sie sagen, diesen Sieg kann es militärisch nicht geben.
Den kann es nicht geben. Das ist auch sotto voce. Ich habe auch mit ein paar Militärexperten Kontakt, habe mit Erich Fahr zusammen auch viel diskutiert.
Sicherheitsberater von Angela Merkel.
Genau, der sagt, also völlig undenkbar, eine Niederlage im Sinne Rückeroberung der Krim, Rückeroberung des Donbass mit NATO-Bodentruppen vielleicht noch, wird so schreckliche Reaktionen auf Seiten Russlands hervorrufen, dass wir daran überhaupt nicht denken sollten. Das ist Teil dieses Realitätsverlustes. Und ich würde sagen, wir sollten jetzt uns darauf einstellen, möglichst schnell den Konflikt möglichst günstig für die Ukraine zu beenden. Sei es nur mit einem Waffenstillstand. Friedensvertrag ist eine schwierige Sache. Damit die Menschen wieder Luft holen können, auch das Land wieder aufbauen können, auch natürlich mit europäischer Hilfe. Auf keinen Fall den Konflikt verlängern und aufhören mit dieser Kriegspropaganda. Wir müssen uns einstellen, 2029, 2030 gibt es dann den Krieg zwischen Russland und der NATO. Gerade jetzt wieder irgendwie der Stellvertreter von Rutte hat sich extrem unglücklich geäußert. Weil das, wenn die Staaten, das ist eine historische Erfahrung, wechselseitig erwarten, dass es zu einem Krieg kommt, dann kommt es zum Krieg.
Dann passiert
es. Weil beide haben Angst und sind neigen dazu, leichtfertig zu agieren.
Aber dann ist doch Trump einer der wenigen Realpolitiker in diesem Spiel, denn er geht ja genau von dieser Analyse aus. Lasst uns das möglichst schnell beenden. Jeden Tag sterben Menschen und es ist nicht gewinnbar. Für keine Seite gewinnbar. Auch für Putin ja nicht gewinnbar, weil wir ihn auch das werden wir ja auch nicht zulassen können. Also insofern ist Trump doch in ihrem Spiel der Gute.
In der Außenpolitik hat
Traut
Trump,
man sich
glaube ich,
zu sagen.
Doch. In der Außenpolitik, glaube ich, hat Trump selbst oder jedenfalls die ihn beraten, ein Bild der Welt und der Kräfteverhältnisse, das realistischer ist als in manchen europäischen Hauptstädten.
Vielen Dank, Professor Niederrümelin.
Danke Ihnen, Herr Steingart.
Wie gesagt, am Wochenende können Sie das gesamte Gespräch zwischen mir und Nida Rümelin hören, aber nur für zahlende Pioneers. Das ist kein Trick, das ist eine Notwendigkeit. Was nichts kostet, ist nichts wert. Also, kommen Sie einfach an Bord, werden Sie Pionier. Das ist Ihr Statement für Meinungsfreiheit in Deutschland. Mehr als 90.000 Wunschzettel von Kindern aus aller Welt sind schon beim Postamt in Engelskirchen eingegangen. Die Wünsche der Kinder rangieren von bescheiden bis kühn, von weniger Hausaufgaben bis hin zum Weltfrieden. Vielleicht sollte man das eine sogar mit dem anderen verbinden. Wir bei The Pioneer sind zwar nicht der Weihnachtsmann, aber Geschenke für die Liebsten haben wir dennoch zu bieten. Unsere Pioneer Weihnachtsbox zum Beispiel, die ist gut gefüllt mit einem Jahresabonnement für unseren Journalismus, mit meinem neuen Buch Systemversagen und mit zwei wunderbaren lila Tickets. Die bringen den Beschenkten oder die Beschenkte zu einem frei wählbaren Pioneer-Event. Ganz egal, ob in Berlin, auf den Medienschiffen oder auf einer ganz anderen Bühne in Deutschland. Also, verschenken Sie dieses Jahr doch einfach mal Zuversicht, Erkenntnisgewinn, Journalismus zum Mitmachen. Den Link zur Weihnachtsbox, den gibt's in den Shownotes.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Da hat der ukrainische Präsident den deutschen Bundeskanzler gestern Abend schon besucht. Überraschend. Eine Delegation aus den USA war auch dabei. Carina Mössbau, unsere Chefreporterin Politik bei The Pioneer, sie weiß, worum es da genau geht und ist mir jetzt zugeschaltet ein. Wunderschönen guten Morgen, Carina.
Guten Morgen, Gabor.
Carina, sag uns, viele Verhandlungen im Rahmen des Ukraine-Kriegs waren ja zuletzt mit Verschwiegenheit verbunden. Ist denn von gestern Abend irgendwas zu dir durchgedrungen? Worum geht's konkret und was will Selenskyj?
Also die Verhandlungen hier in Berlin, die dienen vor allem einem Zweck. Und zwar zu verhindern, dass die USA und Russland eben über die Köpfe der Ukrainer und der Europäer hinweg Fakten schaffen. Neben den US-Emissären, dem Sondergesandten Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, kommen daher heute auch noch der Brite Keir Starmer und der Franzose Emmanuel Macron in die Stadt. Die Botschaft: Wir wollen mitreden. Gemeinsam wollen die Europäer so sicherstellen, dass die Ukraine nicht in einem Diktatfrieden inklusive eben massiver Gebietsabtretungen und ohne nachhaltige Sicherheitsgarantien unterworfen wird.
Hat sich denn was verändert, deiner Einschätzung nach der Publikation der neuen amerikanischen Sicherheitsstrategie? Oder anders gefragt, Carina, müssen wir Europäer, wir Deutsche, künftig mehr bezahlen für die Ukraine, weil die USA ausfallen?
Gabor, eigentlich hat sich nicht wirklich etwas verändert. Der einzige Unterschied kann man sagen, dass nun das, was ja bislang ohnehin schon klar war, nochmal ganz offiziell in Schriftform, also mit Brief und Siegel, festgehalten ist. Die USA haben sich aus dem normativen Projekt des Westens verabschiedet und sind eben kein verlässlicher Partner mehr für uns. Und das bedeutet natürlich, dass die Europäer auch finanziell mehr schultern müssen. Und zwar für die eigene Verteidigung wie auch die der Ukraine. Und daher ist es auch so wichtig, dass die eingefrorenen Vermögenswerte der Russen als Kredite an die Ukraine fließen. Also die Diskussion, die wir jetzt seit einigen Wochen erleben. Aber noch streiten die EU-Partner ja genau darüber. Insbesondere Belgien hat Sorge vor rechtlichen Konsequenzen. Doch auch hier soll es noch diese Woche eine Entscheidung geben. Es sind also in vielerlei Hinsicht sehr historische Tage aktuell.
Vielen Dank, Carina. Vielen Dank fürs Dranbleiben.
Gerne, Gabor.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sorgt Google weiterhin für Gesprächsstoff und Anne Schwedt in New York weiß mehr dazu ein. Schönen guten Morgen, Anne.
Hallo, Gabor.
Die neueste Version der Google KI, die begeistert viele User und sie schreckt die Konkurrenz von OpenAI mächtig auf. Anne, sag uns, hat Google da einen Treffer gelandet? Hat Google jetzt bei der KI die Nase vorn und wie sehen das die Anleger?
Also Anleger sehen Google nach dem Start von Gemini 3 klar als einen der neuen Taktgeber im KI-Rennen, allerdings nicht als alleinigen Sieger. Das Modell gilt in vielen Bereichen als State of the Art. In Tests zu Logik, Programmieren und wissenschaftlichem Arbeiten liegt Gemini vor früheren Google-Versionen und auf oder vor dem Niveau von ChatGPT und auf mehreren bekannten Ranglisten ist es zuletzt nach oben geschossen. Entsprechend positiv fiel die erste Marktreaktion aus. Die Alphabet-Aktie legte rund um die Vorstellung zeitweise 3-6% zu, erreichte neue Rekordstände und ist in diesem Jahr insgesamt um etwa 2/3 gestiegen. Analysten sprechen davon, dass Gemini 3 die Sorge um einen KI-Rückstand deutlich reduziert hat. Gleichzeitig reagieren die Investoren aber differenziert. Die starke Performance von Gemini 3 hat kurzfristig sogar andere KI-Lieblinge wie Nvidia unter Druck gebracht, weil der Markt verstanden hat, dass Google mit eigenen Chips und einem riesigen Datenökosystem viel Wertschöpfung selbst einfahren kann. Auf der anderen Seite schlägt OpenAI mit neuen Modellen zurück und betont, man liege in vielen Profi-Benchmarks wieder vorne. Die Konkurrenz bleibt also hoch und viele Analysten sprechen von einem Multi-Winner-Markt, in dem mehrere Anbieter erfolgreich sein können.
Das bleibt spannend, Anne. Und was wird in dieser Woche am Parkett sonst noch wichtig?
Ja, an der Wall Street steht in dieser Woche nochmal eine Flut an neuen Daten an. Besonders wichtig wird der Dienstag mit ADP-Beschäftigungszahlen, Baugenehmigungen, Wohnungsbaubeginn, wichtigen Einzelhandelsdaten und der Arbeitslosenquote. Da bekommen die Anleger ein kompaktes Update dazu, wie stabil Konjunktur und Konsum wirklich sind. In der zweiten Wochenhälfte geht es dann vor allem um Inflation und Kauflaune. Am Donnerstag stehen unter anderem die Kerninflation und der Philly Fed Indicator an. Am Freitag folgen dann der für die Fed entscheidende Kern-PCE, Zahlen zum Einkommen und Konsum sowie das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan. Abgesehen davon gibt es auch noch ein paar spannende Unternehmenszahlen, unter anderem von Nike, FedEx und Carnival. Für Anleger ist diese Woche damit eine der letzten großen Chancen, das Bild von Wirtschaftslage und Unternehmensgewinn nochmal anzupassen und zu entscheiden, ob die Jahresendrallye noch weiterlaufen kann oder ob Vorsicht angesagt ist, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass die Welt manchmal einfach ein bisschen Magie braucht und dass selbst einfache Tricks große Geschichten erzählen können. It's a kind of magic. Die Zauberei lebt von einem sehr einfachen Prinzip. Sie zeigt etwas, das gar nicht sein kann. Die Magie des Fragezeichens. Wie, bitteschön, konnte das passieren? Und diese Magie hat ein Deutscher in Las Vegas entfacht. Alexander Merker ist der Mann, er ist Zauberkünstler aus Berlin und er trat in der amerikanischen TV-Show Penn & Teller Fool Us einfach als Künstler, als Zauberer an. Und zwar mit dem Ziel, zwei der erfahrensten Illusionisten der Welt zu täuschen.
Alexander Merck.
Music.
Mit Anzug, Fliege, geschniegelt, gestriegelt wie ein Bilderbuchzauberer trat dieser Alexander Merck auf die Bühne. Kein Licht, kein Rauch, kein Glitzer. Sein Trick ist super simpel und basiert auf einem Klassiker. Er hält einen blauen Stoffbeutel in der Hand. Er öffnet den Stoffbeutel, wendet ihn von allen Seiten und zeigt: Da ist nichts drin. Der Beutel ist leer.
Empty. Empty.
So weit, so bekannt. Und dann greift er wieder in diesen eigentlich leeren Stoffbeutel und zieht ein Schnapsglas hervor, voll mit Whisky, schon leicht am Überschwappen. Er kommentiert diesen Moment mit ausdrucksstarker Mimik, klarer Präsenz und dem charmanten Klang des deutschen Akzents.
Let's make this Schnaps disappear. Cheers. Cheers.
Ein volles Schnapsglas aus dem leeren und sichtbar trockenen Stoffbeutel, das trinkt er jetzt aus. Und dann die Krönung des Tricks. Er zieht eine ganze Flasche Whisky aus dem Beutel, der ja vermeintlich eben noch leer war.
And guys, if you're still wondering how this works, I can tell you. The magic lies within the bottle.
Das Publikum ist begeistert und so auch die Showmaster Penn und Teller. Obwohl oder gerade weil sie den Trick und die Technik kennen, hat Alexander Merck es geschafft. Er hat die Las Vegas Meistermagier
reingelegt.
We know a lot of the technology on this, but we don't know how you refilled the damn glass. So you fooled us. What?
Ein deutscher Magier hat die Show gewonnen damit und hält die Trophäe in der Hand. Eine Trophäe, die in der Zauberwelt das ist, was der Oscar für den Film bedeutet. Und wir sagen heute Morgen, grüßend nach Las Vegas, herzlichen Glückwunsch.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Ein Punkrocker, der das gesetzte Seniorenalter erreicht hat, weitgehend unbeschadet. Oftmals ist ja, muss man sagen, bei den Punkrockern vorher Schluss. Das Herz, die Leber, sie wissen schon. Sid Vicious zum Beispiel, der berühmte Bassist der Sex Pistols, der wurde nur 22 Jahre alt. Immerhin, bis 50 schaffte es Joe Strummer, Sänger der Band The Clash. Sein Bandkollege Paul Simonon hingegen, der hat seine wilden Jahre wohlbehalten überstanden. Denn Paul Simonon wird heute 70. Dabei war auch er Punk durch und durch. Seit 1977 war er bei The Clash dabei, bis zum Zerfall der Band im Januar 1986. Von seiner Malereiausbildung an der Kunstuni ging es ja für ihn direkt an den Bass und auf die Bühne. Er war es dann auch, der den Namen The Clash erfand. Und er war es auch, der für den visuellen Stil der Gruppe zuständig war. Eines der berühmtesten Fotos der Punkgeschichte zeigt ihn. Es ist das Cover des Clash-Albums London Calling. Der Schnappschuss der Fotografin Penny Smith fängt den Moment ein, in dem Simonon bei einem Gig seinen weißen Bass auf der Bühne zerschmettert. Pflichtprogramm für Punks, würde ich sagen. Bei Heino wird geschunkelt, beim Punk die Gitarre zerlegt. So soll das sein. 2002 wurde bekannt, dass The Clash in die Rock'n'Roll of Fame aufgenommen werden sollten. Drei Bandmitglieder wollten die Gruppe für ein hochkarätiges Konzert zurückholen. Zu elitär und nicht gerade Punk fand Paul Simonon und sagte einfach ab. Heutzutage verbringt der Mann in aller Ruhe seine Zeit wieder mit dem, was er ursprünglich gelernt hat, mit dem Malen. So altert man als Punk in Würde, die Kunst, die Attitüde und alle wichtigen Organe noch intakt. Ich wünsche Ihnen einen fetzigen Start in diese neue Woche. Morgen hören Sie an dieser Stelle Dagmar Rosenfeld, meine Mitherausgeberin. Bleiben Sie mir, bleiben Sie ihr gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. London